Supertalk ist wieder da. Dreierkette VBH.
Wir fahren den Stadionwürfel nach oben unters Dach. Wir starten rein in die neue Folge Dreierkette VBH. Eine Woche, eine neue Woche, ein neues Glück, eine neue Folge. Gott im Himmel, jetzt habe ich mich schon ganz schön verhaspelt für den Anfang. Pfingstmontag abends, 21 Uhr schreiben wir. Direkt die Frage an euch Jungs, was genau passiert an Pfingsten? Warum feiern wir überhaupt Pfingsten? Wer weiß es?
Oh, Junge, du fängst auch wieder mit so Fragen an. Ich glaube, also ich habe es gestern in der Tagesschau gesehen, man feiert ja den Geburtstag der Kirche. Keine Ahnung, Jesus, irgendwas mit Petrus, Jesus, ich weiß es leider nicht mehr so genau.
Brian, hast du das dezidierter drauf?
Ist da nicht Franz Beckenbauer geboren?
Ja, so grob in die Richtung. Also man sagt, es ist der Bundespräsident der Feiertage, hierarchisch ganz oben, aber keiner weiß so genau, warum eigentlich. An Pfingsten, Hannes hat schon richtig gesagt, feiert man den Geburtstag der Kirche, weil dort der Heilige Geist nach dem Tod Jesu über die Jünger gekommen ist. Ah. Er hat sich ihnen offenbart, auch in Form, wird auch oft so dargestellt, einer weißen Taube.
Ich vergesse immer, aufgrund deiner Einstellungen, dass du eigentlich aus einem konservativen, katholischen Haushalt kommst, Wolle.
Nichts katholisch.
Evangelisch, stimmt.
Ich bin kirchennah evangelisch aufgezogen worden. Ich bin auch immer noch, seid ihr noch in der Kirche?
Ich bin noch in der Kirche, jo.
Klar. Wann tretet ihr da aus? Also habt ihr vor, da auszutreten eigentlich mal irgendwann?
Wenn ich mal das Gespräch führen will in meiner Familie, wenn ich mal die Nerven dazu habe, ja, aber Stand jetzt bleibe ich in der Kirche und weil ich hätte Bock, in der Kirche zu heiraten, weißt du?
Nee, ich trete auf keinen Fall aus, denke ich. Ich bin da schon relativ happy.
Bist du Kirchengänger, Brian?
Ja, dann und wann gehe ich sehr gerne in die Kirche, muss ich sagen. Ich habe auch eine sehr nette Gemeinde und dann gehe ich auch sehr gerne in die Kirche.
Aber in Conne oder in Freiburg?
In Conne gehe ich jetzt nicht in die Kirche, aber in Freiburg dann und wann schon, ja. Aber
ich muss sagen,
auch nicht in häufigen Zuständen, aber ich fände es jetzt schade, wenn ich nicht gehen könnte.
Ich finde die, wie heißt es, die Kirche, vor allem der Münster in Conne, der ist schon ganz nice. Also ich habe da einmal eine Messe besucht und das war schon nicht uncool. Mein Problem ist nur an der Stelle, für die es nicht wissen, ich komme aus Ecuador, deutsche Messen sind um einiges langweiliger als ecuadorianische Messen, die sind immer super hip, also sind jetzt keine Gospel-Churches, so wie man die aus den USA kennt, aber die sind wirklich jedes Mal extrem cool, Leute stehen auf, klatschen, singen, tanzen und deutsche Messen sind immer sehr, sehr besonnen und sehr in sich gehend und reflektierend.
Nee, du musst jetzt ins Evangelischen kommen, bei uns ist da richtig Party hart. Bei uns geht's richtig ab, da nimmt man das Ganze ein bisschen lockerer. Das ist nicht alles so streng wie bei den Katholiken. Ich weiß noch, Schülergottesdienst bei uns, Grundschule, war immer Schülergottesdienst, Dienstag, erste Stunde. Musste man nicht hin, aber sind halt schon alle hin, weil es kleines Dorf, kleine Klassen, wusste man nachher, wer nicht da war. Und das war immer katholisch und ich war immer so verwirrt, was macht ihr denn da, Alter? Mit dem Hinknien und diesem ganzen Scheiß. Und ich dachte, es tut voll weh an den Knie. Bei uns steht man da halt hin und gut ist und bei uns war das auch alles ein bisschen entspannter.
Hey, kniet ihr nicht?
Nee.
Ach krass, das wusste ich nicht. Ich weiß nochmal, also wir hatten bei uns in Peru gab es auch eine katholische und evangelische Gemeinde und einmal hat irgendjemand gefragt, was der Unterschied ist und ich weiß nur, dass Evangelien, oder der einzige Unterschied, klare Unterschied, der mir noch im Sinn geblieben ist, Evangelien haben keinen Papst, also glauben nicht an den Papst als Vertreter Petrus auf Erden. Und ihr habt
wenn ein Vertreter Gottes.
Petrus, offiziell Petrus. Mhm. Der Papst vertritt Petrus.
Aha.
Ja, und irgendwas, ihr habt keine Bilder von der Jungfrau Maria oder irgend sowas. keine Pics.
Genau. Die wurde bei uns zensiert. Genau. Aber nur wenn du Kirchengänger bist, bist du denn auch gläubig? Ich glaube, das ist ein Thema, da haben wir in 6 Jahren Freundschaft noch nie darüber gesprochen.
Ja, durchaus, ja. Natürlich jetzt nicht, also man muss natürlich realistisch bleiben. Was ich immer ein sehr großes Problem finde, ist diese sehr strenge Auslegung jetzt irgendwie von irgendwelchen historischen Büchern, wie jetzt der Bibel im Koran. Aber eine gewisse Spiritualität finde ich gut, wenn man das hat, weil man eben manche Sachen nicht immer rational erklären kann und sollte. Und deswegen bin ich in dem Fall gläubig, wenn man das als spirituell übersetzt.
Aber glaubst du dann so daran, dass Gott die Welt und die Erde und die Menschen und die Natur erschaffen hat?
Darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht nicht um diese Fakten, die man sowieso beweisen kann, sondern es geht um ein bisschen das große Ganze so. Und auch irgendwie, ich finde halt, dass den Vibe. Es ist ein Vibe. Ich glaube an den Vibe. Ich glaube daran, dass es so ein bisschen so, ne, es gibt auch so ein bisschen Schicksal, ein bisschen Karma, sowas. So ein bisschen eine gewisse Spiritualität, dass man eben nicht nur alles trocken und nüchtern betrachten sollte, sondern auch manchmal eben eine gewisse bisschen was Besonderes reinbringen kann. Aber wie gesagt, also ich meine, es gibt jetzt nicht die eine Religion. Es ist jetzt halt, sag ich mal, vaterabhängig bedingt, dass ich beim Christen christlich gläubig bin in dem Fall, aber Religion ist ja nur im Prinzip ein Instrument, ein Werkzeug der Menschen, um das vor allem vor Jahrhunderten nicht verstandene Phänomene zu erklären und deshalb. Ja. Aber ich finde es trotzdem schön. Also wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Kirchenmusik, gerade im Weihnachten. So, deshalb, ich finde, das hat einfach was. So.
Ich muss sagen, Noah, ich fand deine Antwort gerade extrem stark. Ich finde, das kann man, falls irgendjemand hier zuhört, der irgendwie Kinder unterrichtet oder whatever, kann man die Antwort von Noah mal abspielen, weil ich fand die gerade extrem gut.
Danke, Bro.
Du hast absolut recht. Also ich denke, wir sind schon an dem Punkt oder die meisten von uns sind heutzutage an dem Punkt weit weg, wo wir oder von diesem Punkt entfernt, dass wir glauben, dass Gott die Erde erschaffen hat. Das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, nicht so gewesen. Und wir kommen nicht von Adam und Eva leider, sondern halt aufgrund der Evolutionstheorie irgendwann mal. Aber ich denke, Kirche und vor allem Religion gibt den Leuten bei Momenten, die sie noch nicht verstehen können, zum Beispiel beim Tod eines Familienangehörigen, gibt es so ein bisschen Halt. Und ich denke, das ist das Wichtigste von Religion, dass du in Momenten, wo es recht aussichtslos ist, dir denkst, okay, komm, da ist irgendwas, ist da draußen, egal ob es jetzt Gott ist, Allah oder wer auch immer, der die Situation vielleicht ein bisschen von oben betrachtet.
Alhamdulillah, Bruder. Was du gesagt hast, küss dein Auge.
Ich war auch immer voll neidisch auf die Leute, die richtig, also ernsthaft von sich aus motiviert gläubig sind. War ich immer richtig neidisch, weil ich mir immer dachte, krass, ihr habt da irgendwie nochmal sowas in der Hinterhand nochmal, wo ihr euch nochmal so ein bisschen mehr Rückhalt gibt, wie du gerade schon gesagt hast, oder euch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit vielleicht auch manchmal geben kann. Und wenn du halt, ich bin irgendwann vielleicht, weil ich eben so streng gläubig erzogen wurde, irgendwie bin ich da relativ krass davon abgekommen. Also ich bin mittlerweile schon echt sehr atheistisch. Und deshalb beneide ich manchmal echt die Leute, die da wirklich so drauf beharren und sagen, nee, sie glauben, da ist schon noch was. Und deshalb kann ein Vorteil sein im Alltag, im Leben.
Ja, aber ich meine, als Schalke-Fan hat man sich auch in den letzten Jahren sehr von Gott verlassen gefühlt, muss ich sagen.
Und da sind wir doch. Ich sag's, wie es ist. Für mich, meine Religion, in Anführungszeichen, ist der Fußball. So ein bisschen. So, weil ich finde, dass, also wenn man das jetzt mal wirklich nebeneinander legt, hat Fußball tatsächlich sehr viele Züge, die Religion auch hat. Du hast deine Kirche, du hast deinen Tempel, das ist das Stadion. Du hast deine Kirchengesänge, das sind die Fußballgesänge. Du hast deine, sag ich mal, ein bisschen überhöhten Persönlichkeiten, deine Heiligen, die du anbetest, sind die Spieler. Und am Ende gibt es den Gott und das ist Kaiser Franz Beckenbauer.
Und wer ist der Pfarrer? Pfarrer ist Stadionsprecher.
Ja, sowas nicht. Ja, und vor allem, was ja auch so ist, es gibt bestimmte Abläufe, nach denen alles abläuft. Also ich finde tatsächlich, also jetzt Spaß beiseite, ich finde, es gibt schon sehr viele Parallelen.
Ja, und es ist ja oft auch ein Familiending. So wie beim Kirchenglauben ja auch.
Ja.
Schon aber spannend.
Guter Zusatz. Ich glaube, in meiner Familie, wenn ich mal eine Familie habe und Kinder und whatever, dann bringe ich das ein bisschen durch, weil bei mir, mein Dad ist so einigermaßen KSC-Fan gewesen in seiner Jugend, aber war jetzt nie der große Fußballfan, wurde durch mich und durch meinen Bruder jetzt Bayern-Fan. Meine Ma ist da viel, viel leidenschaftlicher, aber zum Beispiel, ich wurde nicht Fan von der Mannschaft, wo meine Ma Fan ist in Ecuador, sondern genau vom Erzrivalen. Aber gut, dass du es anbringst. Ich glaube, meine Kinder werden mit einer Bastian Schweinsteiger Kuscheltier ins Bett gehen. Nee, das hört sich komisch an. Nicht mit einem Kuscheltier von Bastian Schweinsteiger, sondern mit einem Schweini-Trikot.
Werdet ihr eure Kinder, ich habe es letztens gesehen, wo war das, auf Insta oder so, werdet ihr eure Kinder direkt beim Verein als Mitglied anmelden, wenn sie geboren werden?
Ja.
Du
darfst da keinen Spielraum lassen, sonst kommt da so eine Scheiße raus, wie bei mir. Das wurde ja aufgedeckt, dass mein Cousin zu Gast war, dass ich ja in frühen Kindheitsjahren etwas geistig verwirrt war und mich dann Richtung München orientiert hatte. Und wenn du da aber von Anfang an dagegen arbeitest, da darfst du keine Wahl mehr lassen. Da gibt's direkt einen Strampler, wo draufsteht Neuzugang und so Geschichten und das machen wir alles mit.
Aber vielleicht passiert dann genau dasselbe wie bei dir, durch die strikte christliche Erziehung, dass du davon abwandest, weißt?
Ja, mit dem Unterschied, dass es ja geil ist, ins Stadion zu gehen im Vergleich zur Kirche. Das ist ja nicht geil, hinzugehen.
Ich glaube auch, der wesentliche Punkt ist, dass du ja Erfolgserlebnisse hast und dass du auch gewissermaßen ein bisschen mehr Begeisterungsfähigkeit da oder Begeisterung irgendwie simulieren kannst. Ja, aber die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass viele Leute, die ich kenne, die sehr streng christlich erzogen wurden, eigentlich genau das Gegenteil bewegt hat. Das ist schon sehr interessant.
Ja. Mhm.
Und ich wurde überhaupt nicht streng erzogen. Also das ist eben ja das Interessante. Ich glaube, du hast da eine sehr viel gleichmäßigere, sehr viel gleichgültigere Meinung.
Ja, du gehst halt offener an die Entscheidung ran, oder?
Ja.
Du verbindest das halt auch nicht mit so Zwang. Weil voll, Moment, genau, ehrlich, genau. Als ich jetzt 12, 13 war, hatte ich Sonntagmorgens um 10 geilere Dinge zu tun, als jetzt eine Stunde in die Kirche zu setzen, mir irgendwas anzuhören. Also da war ich jetzt nicht immer freiwillig am Start. So ehrlich mach ich mich da an der
Stelle. Man kennt sich. Ich weiß noch, bei uns gab's oft, weil danach was Nices zu essen. Also wenn wir sonntags in die Kirche gefahren sind und mein Bruder und ich komplett durchgedreht sind, haben die gesagt so, hey, wenn ihr jetzt da eine Stunde sitzt, danach gehen wir Pizza essen. Und wir so, okay, alles klar, wir gehen jetzt eine Stunde mit.
Ah. Ja, stark, stark. Ein Intro, das ich nicht hab kommen sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich mir gerade wirklich, als der Countdown für die Aufnahme runtergelaufen ist, dachte ich mir, jetzt frage ich sie doch direkt mal, was überhaupt am Pfingsten so gefeiert wird. Habe ich nicht so kommen sehen. Ich würde sagen, wir hatten ja gerade schon eigentlich so einen kleinen Übergang zu unserer Religion, dem Fußball. Deshalb würde ich sagen, wir widmen uns diesem. Wir besprechen heute ein bisschen die Bundesliga. Es gab ganz viel Drama am letzten Spieltag. Und wir werden aber auch einen kleinen Saisonrückblick für euch hier machen. Dreierkette VBH Saisonrückblick, der ist ja mittlerweile fast schon Tradition. Ne? Ist ja jetzt schon die zweite Staffel, die sich dem Ende zuneigt. Zumindest die zweite Bundesliga-Staffel. Deshalb würde ich mal sagen, wir starten rein, wir gehen rüber. Ja, 34 Spieltage sind gespielt. Ihr habt es auf unserem Insta-Account schon gesehen. Wir haben auch schon die Kicktipp-SiegerInnen bekannt gegeben. Die Preise werden jetzt dann verschickt. Das heißt, wir werden noch ein allerletztes Mal einen Bundesligaspieltag für euch einordnen. Und ein Spiel, das mir bei diesem Spieltag jetzt direkt als erstes ins Auge sticht, ist das Drama bei Union. Das Drama Eisern Union gegen SC Freiburg. Das letzte Spiel von Christian Streich. Er tut mir fast schon leid, der arme Mann, dass es jetzt nicht mal mehr gegen Berlin gereicht hat. Brian, was war los mit deinen Breisgau-Brasilianern?
Ich habe das Spiel gar nicht geschaut. Hat mich auch irgendwie nicht so gejuckt, muss ich ehrlich sagen.
Gut, also Hannes, was sagst du zu dem Spiel?
Hallo. So, also, ich hatte leider keine Zeit. Ich hätte es mir natürlich angeschaut, aber ich konnte leider nicht. Ich habe aber tatsächlich mit Schere korrespondiert währenddessen, der ja wirklich die ganze Zeit auf Platz 1 stand und relativ safe den Platz hatte. Und wenn Union gegen Freiburg nicht gewonnen hätte, dieser Scheißelfmeter, dann hätte Philipp gewonnen tatsächlich. Also es war wirklich ja ein Katz-und-Maus-Spiel so ein bisschen. Und ich war einfach sehr traurig, dass sie es nicht geschafft haben. Aber ich glaube einfach bei der Position in der Tabelle und auch dem also der Grund war vielleicht auch deswegen, weil Union so, naja, noch kämpfen musste. Ich glaube, da hat man einfach, ist einfach eklig, gegen die zu spielen in so einer Situation, in so einem Kontext. Ist traurig. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es auch gut so, weil sonst ist dann irgendwie nächste Saison Conference League, wenn dann der neue Trainer da ist, dann kann man in aller Ruhe arbeiten. Ich glaube, das tut dem Verein mal ganz gut. Ich meine, 2 Jahre Europa League waren super geil, sie haben wahnsinnig gespielt, es war unvorstellbar schön und jetzt kommt wieder nochmal ein bisschen eine ruhigere Saison. Ich glaube, darauf freue ich mich auch.
Das wäre das dritte Jahr in Folge Europa gewesen oder sogar das vierte.
Nee, das dritte Jahr tatsächlich, ja. Okay. Aber ich, wie gesagt, ich fände auch irgendwie, das hätte auch nicht diese Leistung der Saison wiedergespiegelt. Es war eher eine Saison, die jetzt auf dem 10. Platz finde ich perfekt. Ich finde, nach unten waren sie zu gut und nach oben waren sie jetzt tatsächlich einfach, hat es nicht gereicht, diese Saison.
Und jetzt hat sich Union tatsächlich nochmal gesichert, richtig gesichert, unabhängig jetzt.
Hand also aus der Schlinge.
Den Kopf ja, ohne Witz, den Kopf aus der Schlinge gezogen eigentlich eher. Ja. Gegen meine Prophezeiung, ich dachte ja, dass die eindeutig in die Relegation gehen. Hannes, überrascht, Union jetzt sicher in der ersten Liga gehalten, haben sie es überhaupt verdient?
Ich glaube, es ist eine schwierige Frage, ob sie es verdient haben. Ich denke, man kann von den letzten 14 der Bundesliga sagen, dass sie jetzt im Laufe der Saison wahrscheinlich eher schlechteren Fußball gespielt haben. Ich muss sagen, aufgrund unserer mehreren Stadionbesuchen bei der Hertha hat mein Herz so ein bisschen darauf gepocht, dass Union es nicht schafft. Erstens, weil ich mich wieder auf ein Berlin-Derby freuen würde, was wir besuchen könnten. Und zweitens, weil, wie du gesagt hast, sie haben einfach nicht geil gespielt. Und was mich auch gefreut hat, ist, dass einfach dieser Hype von Union dann wirklich letztendlich auf den Boden der Tatsache angekommen wäre. Weil letzte Saison auch im Rahmen von diesem Podcast haben wir extrem much über Union gesprochen. Und Union hat nie einen geilen Fußball gespielt. Die hatten ab und zu dieses Spielglück, dieses Quäntchen Glück, was andere Mannschaften nicht hatten. Die waren davon komplett verlassen diese Saison. Haben Neuzugänge getätigt, die jetzt wirklich nicht eingeschlagen sind. Ich meine, Volland war fast davor, dafür verantwortlich zu sein, dass sie den Klassenerhalt nicht sichern können. Mit dem verschossenen Elfmeter in der 92. Minute. Ich, aber also, ich, Ob sie es verdient haben, weiß ich nicht. Jetzt haben sie es letztendlich getan, aber wie gesagt, mein Teil-Hertaner Herz hätte sich sehr über den Abstieg der Eisernen aus Köpenick gefreut.
Ja, sie hatten dann wirklich tatsächlich am Ende des Tages beim letzten Spieltag ein bisschen Spielglück am Start mit 2 Elfmetern und dann beide eigentlich verschossen und dann mit Nachschuss Haberer, dann auch der Ex-Freiburger, und dann halten sie sich irgendwie so mit Ach und Krach. Das ist echt wild, aber vielleicht werden wir heute nochmal ausführlich über Union sprechen. Gehen wir weiter in den Abstiegskampf. Die 2 anderen Mannschaften, die da noch maßgeblich beteiligt waren, ist der FC und Bochum, wo ich einfach sagen muss, die haben sich darum, ich hatte das Gefühl, die hatten eigentlich beide gar keinen Bock auf Klassenerhalt. Weil wenn ich am letzten Spieltag eigentlich machbare Gegner habe und beide mal 4-1 auf den Sack kriegen, dann denke ich mir, ja komm, so wirklich Bock habt ihr jetzt auch nicht mehr. Vor allem, ich hab die Konferenz geguckt, wo man ja sagen muss, ey, was gibt's Geileres als 9 Spiele parallel. Ey, das hat so Bock gemacht, diese Konferenz zu gucken. Wir einfach ständig überall Tor, Tor, Tor. Und bei Köln, da war kein Aufbäumen, da war kein Kampfgeist. Das hast du, alles, wo du gedacht hast, nach dem Spiel gegen Union, wo sie noch diesen Last-Minute-Sieg geholt haben, das war alles, das haben sie alles vermissen lassen. Und dann denke ich mir, dann gehen sie zurecht runter, oder?
Ich habe es in der letzten Aufnahme gesagt, als es darum ging, ob wir es denen gönnen. Und ich gesagt habe, nee, überhaupt nicht. Und sie haben es wieder bewiesen. Also Köln hat wirklich miserabel gespielt, die gesamte Saison lang. Und ich denke, Heidenheim hatte Bock, beim letzten Heimspiel der Saison vom heimischen Publikum nochmal eine Show zu bieten. Und das haben sie auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, 4-1 ist auch in der Höhe verdient. Ich habe mir die Spielhighlights durchgeschaut. Hätte noch ein bisschen klarer ausfallen können. Mich freut es an erster Stelle für Heidenheim, dass sie sich jetzt auch die Möglichkeit auf europäische Plätze aufgemacht haben, also ermöglicht haben. Aber ich denke, Köln ist absolut zu Recht abgestiegen. Und für Bochum tut es mir leid. Weil, keine Ahnung, ich finde die einfach einen coolen Verein, aber die werden letztendlich...
sind doch nicht abgestiegen.
Ich wollte gerade sagen, die werden es
Relegation.
Schaffen. Relegation. Boah. Ist historisch hat der dritte, der Erstligist es immer wieder geschafft. Kann sein, dass es diesmal anders wird, aber es ist ein Derby? Ist es ein NRW-Derby? Weiß ich gar nicht.
Nee, glaube ich jetzt nicht so wirklich.
Ja, aber also kann trotzdem interessant sein aufgrund der geografischen Nähe, aber ja, so ist halt so.
Als ausgewiesener Zweitliga-Experte dieses Podcasts kann ich dir natürlich sagen, dass Düsseldorf gerade absolutes Momentum auf seiner Seite hat. Die sind die offensivstärkste Mannschaft der zweiten Liga und die schießen gerade echt alles kurz und klein und die sind echt gut drauf. Der einzige Grund, warum die nicht aufgestiegen sind, ist halt einfach, weil Kiel und Pauli unfassbar souverän durch die Saison durchmarschiert sind. Deshalb, ich glaube ja, ich glaube, dass die Fortuna das da eher mal zieht. Fände ich eigentlich auch geil, mal wieder 3 Zweitligisten hochzukriegen in die erste Liga. Ist ja eigentlich eine spannende Nummer. Brian, wir verabschieden uns von den Geißböcken. Wie finden wir das als Fußballromantiker?
Ja, absolut traurig. Ne? Vor allem für mich auch immer traurig, weil Köln immer eine Auswärtsfahrt bedeutet eigentlich, wo viele Freunde von mir auch in Köln wohnen. Das ist schade, weil ich habe es dieses Jahr nicht geschafft und nächstes Jahr dann wird es wohl nichts. Aber dann kann man ja vielleicht nach Düsseldorf fahren, das ist auch nicht schlecht.
Wollte ich auch gerade sagen.
Ja. Aber Köln, da war ich schon mal und Düsseldorf ist wirklich ein furchtbarer Verein. Da geht niemand hin und das Stadion ist nicht toll, also das kannst du knicken. Der einzig coole Fan ist Campino da. Und der ist nicht cool.
Ja, es gibt ja einen Grund, also warum die irgendwie, was weiß ich, 4-mal, 5-mal die Saison, dieses alle Fortuna für alle irgendwie so, wo dann freie Eintrittskarten sind. Also es gibt ja einen Grund dafür, dass das geben
muss. Ist eine graue Maus, tut mir leid, ist eine graue Maus. Aber Köln runter ist natürlich auch traurig und ich glaube auch, das haben ja schon viele gesagt, das wird verdammt hart. Und durch die Transfersperre jetzt auch nochmal, könnte es sein, dass Köln nochmal weiter runtergereicht wird. Befürchte ich fast. Weil das ist Chaos. Das ist Arminia Bielefeld 2.0 gefühlt. Entschuldigung, Bielefeld.
Bierzelt.
Arminia Bierzelt. Nee, aber also vor Köln stehen wirklich Hundetage.
Ja, ich habe es ja auch schon mal thematisiert hier in dem Podcast. Ich als geschundener Hund, ich weiß, wie schwierig diese zweite Liga sein kann. Und wir hatten sogar noch andere finanzielle Rahmenbedingungen, als jetzt bei Köln sind. Deshalb, ich sehe da auch wirklich schwarz. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Aber wir hoffen mal das Beste. Er hat noch immer J. Jangen. Und deshalb gucken wir mal, was wird. Das letzte Spiel, über das wir auf jeden Fall noch reden müssen von diesem Bundesligaspieltag, ist hier... Bayern ist nicht mehr gut genug für Vize-München. Wir sind jetzt Dritter, München, oder was ist das jetzt, Hannes?
Ja, Bayern ist Dritter geworden, nachdem Kramaric meinte, dass er einen Hattrick schießen muss gegen uns. Fand ich ein bisschen unnötig, aber ich finde, es rundet auch so ein bisschen die Tuchelzeit bei Bayern ab. Furios gestartet, wirklich so in den ersten 10 Minuten 2 Tore, wo ich mir dachte, alles klar, die legen jetzt nochmal ein richtiges Schützenfest hin. Als Dankeschön an Thomas. Danach, wie du es gerade bei der Einleitung gesagt hast, erlaubt sich Manuel Neuer wirklich Fehler, die bei der EM um Gottes Willen nicht passieren können, denn ansonsten scheiden wir wieder in der Vorrunde aus. Aber es ist runde die Zeit von Tuchel bei Bayern ab. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen witzig. Ich habe jetzt auf Insta und auf mehreren Seiten gesehen, dass Bayern durch diesen dritten Platz sich die Teilnahme am Supercup, am deutschen Supercup vermasselt hat, wodurch Harry Kane wieder einen Pokal nicht gewinnen wird, beziehungsweise eine Chance weniger bekommt, eine Trophäe zu gewinnen. Aber ja, alles im allem, ich meine, wenn du 4-2 gegen Hoffenheim verlierst, nachdem du geführt hast, zeigt es einfach, dass es keine so starke Saison war.
Aber das ist doch auch mal wieder Tuchel-Jüppel-Masterclass, einfach mal so ein Spiel noch zu verlieren, um zu garantieren, dass praktisch der neue Trainer nicht direkt die Anzahl der Titel egalisieren kann mit dem Supercup. Aber ich finde, das ist schon wieder eine Masterclass.
Ja, absolutes Masterclass. Aber wie gesagt, so, wenn du 4-2 gegen Hoffenheim verlierst, dann ja, hast du es vielleicht auch nicht besser verdient. Aber mich freut es extrem, extrem für Stuttgart, weißt? Also die haben auch krank gut gespielt, 4-0 im letzten Spieltag. Die haben sich extrem über die Vizemeisterschaft gefreut. Deswegen Gratulation an Stuttgart und ja, an meine Bayern. Boah, hoffentlich läuft es nächste Saison besser. Auch arrogant zu sagen, weißt? So 11 Jahre lang Meister geworden, jetzt wirst du halt Dritter. Und ich sage, hoffentlich wird es besser.
Ja, ja, aber ich halt glaube einfach... Zu Recht. Entschuldigung, Noah.
Ich glaube, jetzt muss ich der Verein erstmal konsolidieren. Dann braucht es einen neuen Trainer und dann sehen wir weiter. Also ich weiß nicht, ob das mit dem Trainer klappt, aber...
Ich hab mir so fett hier in mein Notizbuch reingeschrieben, die Bayern-Trainer-Frage wird heute nicht angesprochen, weil ich kann es auch echt nicht mehr hören. Ich kann es jetzt selber nicht mehr hören. Ich fand es immer ganz witzig, aber mittlerweile, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so genial. Deshalb, das schieben wir weg. Die finden eh keinen am Ende. Am Ende, ich behaupte, am Ende des Tages hat Hannes vielleicht sogar noch recht.
Ey, wirklich, ich hab so Angst mittlerweile, Walle. Ich hab wirklich krank Angst, dass es Tobias Schweinsteiger wird, langsam. Ich hab wirklich Angst.
Wenn das nachher stimmt und der Idiot hat das im Januar schon angekündigt.
Dann können wir den Podcast zumachen. Können wir
ohne Witz.
Nee, dann können wir beide alleine weggehen, raus.
Ne, schicken wir Hannes direkt zum Doppelpass.
Ey, wirklich, Hannes, selbst ich gebe dir die Props auch, wenn er Co-Trainer wird oder sowas. Irgendwie
ja, Stuff kommt. Es wäre schon funny, aber ich denke, es wurden jetzt 2 Trainer frei offiziell auf dem Markt. Ich denke, es wird einer von den beiden, Allegri oder De Serbi. Deswegen mal schauen.
Eberl meinte kein italienischer Trainer.
Was Eberl meinte. Ehrlich, am Ende wird es halt Hansi. Die Graugänse kehren zurück in ihr natürliches Gelände am Münchner Baggersee.
In ihr natürliches Habitat an den
Strand. An die selber der Straße, ja, genau. An Tegernsee, so Uli.
Ja, ja.
Da wohnen noch Graugänse.
Ey, aber die Thematik Neuer haben wir mir gerade ein bisschen zu schnell abgerappt, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe da gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Also erst der Patzer im Champions-League-Finale, der ist schon, vielleicht wirkt er ja nach, Champions-League-Halbfinale, vielleicht wirkt er ja nach in diesen 34. Spieltag hinein. Was der da veranstaltet hat, das geht überhaupt nicht. Also mit Blick auf die EM, wenn er sich da nicht am Riemen reißt, dann sehe ich da die Position angefochten.
Ja, aber er reißt sich an Riemen. Also das ist jetzt, also vielleicht, ich denke Profifußballspieler, vor allem so auf dem Kaliber von Manuel Neuer, die sind mental auf einem komplett anderen Niveau als wir. Und er kann vielleicht diesen Switch einfach umschalten, weißt? Es ist wahrscheinlich sein letztes großes Turnier, es ist zu Hause. Und er ist die Nummer 1 und beweist dann wieder allen, warum er die wirklich unangefochtene Nummer 1 ist. Ich denke, wenn Deutschland in diesem Turnier weit kommen sollte, dann wird es unter anderem sein, weil Manuel Neuer ein paar Glanzparaden hinlegt. Und die Patzer, die waren jetzt einfach kacke. Aber ich denke, wie gesagt, diese mentale Strength, die Profifußballer haben, die können wir nicht verstehen. Und diesen Switch, wenn er den umschaltet, dann kommt er einfach in Turniermodus und dann passieren so Sachen einfach nicht wieder.
Ja, hoffen wir. Hoffen wir mal das Beste, dass er sich zusammenreißt. Abschließend, 34. Spieltag soll noch erwähnt sein. Mainz unter Bo Henriksen, einfach unfassbar krass, wirklich auch 3-1 Auswärtssieg per Wolfsburg nochmal mitgenommen, sich dadurch auch aus eigener Hand gerettet und alles da an trockene Tücher gebracht, sogar noch vor Gladbach gelandet, was wirklich auch echt eine erstaunliche Leistung ist. Vielleicht behält Brian da recht mit Mainz nächstes Jahr Europa League. Und man muss sagen, in Dortmund sind große Tränen geflossen, große Emotionen hat es gegeben. Alles in Spalier gestanden, auch die Darmstädter für Marco Reus, der am Ende des Tages Freibier für die ganze Süd bezahlt hat. Da muss selbst ich sagen, als Schalke-Fan, Chapeau. War stark, was der so in der Bundesliga gezeigt hat, und viel Spaß in der MLS.
Wollte gerade sagen, Marco, nicht ein Bundesliga-Titel in deiner ganzen Profikarriere, aber Bier ausgegeben, du bist ein ganz großer, wir werden dich alles sehr, sehr vermissen.
Ja, es sind die großen Emotionen gewesen auf jeden Fall an diesem letzten Spieltag, und die große Emotion, die nehmen wir jetzt direkt mit rüber. Heute sind wir richtig flott in unserem Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz. Ja, Jungs, nach einer längeren Zeit bin ich mal wieder dran mit dem Quiz. Und Walle hat dir gesagt, es ist eine vollgepackte Folge. Ich soll es bitte kurz fassen. Deswegen, Jungs, ich habe euch nur ganz wenig Fragen mitgebracht. Die sind in drei Themen aufgeteilt. Einmal Bundesliga, einmal international und einmal EM, weil die steht hier vor der Tür. Meine Bundesliga-Frage ist an euch beiden. Welchen Rekord hat André Kramaric durch seinen Hattrick gegen die Bayern eingestellt?
Vielleicht ist er der Spieler, der die meisten Tore gegen die Bayern geschossen hat.
Die meisten Tore am letzten Spieltag.
Noah, du Fußball-Nerd, absolut recht. Kramaric hat, ich glaube, sein 10., 11. und 12. Tor am 34. Spieltag geschossen. Und damit ist er Nummer 1. Er war kurz zeitgleich mit Marco Reus, der natürlich auch getroffen hat bei seinem Abschied. Aber Kramaric hat ihn überholt und ist jetzt der Spieler mit den meisten Toren am letzten Bundesligaspieltag.
Ach, deshalb war Neuer so schlecht. Der hat Reus den Rekord nicht gegönnt.
Kann sein.
Alter, wirklich, ich hab's deswegen, ich hab kurz daran gedacht, wie damals Markus Gisdol, Gott hab ihn selig in der Türkei, die Hoffenheimer TSG vom Abstieg bewahrt hat und Kramaric in der letzten Minute gegen Dortmund noch 2-1 geschossen hat. Deswegen kam ich drauf gerade.
Ja, stark kombiniert, Brian.
Fand's auch interessant.
Hab wirklich geraten eigentlich, geil.
Da frage ich euch, ob ihr es wisst. Dann international, die Bundesliga war ja nicht die einzige Liga, die zu Ende gegangen ist. Die Premier League hat auch einen neuen / alten Meister, nämlich Manchester City hat zum 4. Mal in Folge als erster englischer Verein die Premier League geholt. Aber meine Frage ist an euch beiden, wer in der Premier League diesen Saison den goldenen Handschuh gewonnen hat? Antwortmöglichkeiten gibt's keine.
Der goldene Handschuh heißt die meisten Spiele zu null.
Meistens Spiel zu null / der beste Torhüter.
Das gibt's in der Bundesliga gar nicht, ne?
Nee.
Ich gehe mit David Raya von Arsenal.
Ich gehe mit Stefan Ortega, weil er ein geiles Spiel gegen Tottenham gemacht hat.
Ich denke, Ortega hat auf jeden Fall die Chancen von Arsenal vermasselt auf den Sieg. Aber Noah, du Fußball-Nerd, du bist wieder richtig. David Raya von Arsenal hat den goldenen Handschuh geholt.
Aber wir wissen jetzt nicht, nach welchen Kriterien das bewertet wird.
Es ist nicht der Torwart mit den meisten Spielen zu null, weil das war City. Deswegen ist es wahrscheinlich der Torhüter mit den besten Leistungen.
Okay, ich finde das mal parallel raus.
Es gibt dann noch drei Fragen zur EM, ganz schnell. Jungs, was kostet Bund, Land und Stadt, also dem gesamten deutschen Verwaltungsapparat, die EM 2024?
Hast du das aus dem Panel-Talk jetzt mitgenommen, wo wir waren, oder hast du das nochmal nachgegoogelt?
Ich habe es nochmal nachrecherchiert und meine Quelle ist vom Mai 2024, ich glaube sogar vom 2. oder 3. Mai.
Ey, können wir Antwortmöglichkeiten haben, weil das ist
okay, unmöglich. Dann machen wir es. Ich mach's mal schwer. Entweder 250 Millionen Euro, 650 Millionen Euro, 1,5 Milliarden Euro oder 1,9 Milliarden Euro.
250 Millionen.
Okay, ich auch mit.
Ja, war nicht ganz so richtig. Die EM kostet alles drum und dran. Stadien renovieren, Sicherheitskräfte, Cleaning-Personal, alles drum und dran. 650 Millionen Euro. Allein Berlin zahlt 80 Millionen Euro für die EM. Jungs?
Aber du, wenn ich mal kurz den Vergleichswert von 220 Milliarden in Katar aufrufen darf, dann ist es ja gerade ein Schnapper.
Ja, klar, also in der Hinsicht schon. Ich meine, die Stadien stehen hier. Ja, also meistens Logistik.
Ach, die stehen schon?
Ja, die stehen.
Geil. Was ein Zufall.
Die meisten.
Es findet also in einem Land statt, wo die Stadien schon stehen, weil eine Fußballkultur existiert. Interessant.
Korrekt.
Ich weiß gar nicht, dass es noch gibt.
Dann Frage an euch. Wir haben 2024 einen Bären, glaube ich, ist es als Maskottchen, der Albert. 2021 gab es auch ein Maskottchen. Wie hieß der? War das der Skillsy, der Euroboy, der European oder Euro?
Nee, das war der Skillsy. Der sollte doch diese Fußball-Skiller-Szene repräsentieren.
Ja, Skillsy war's.
Letzte Frage, das habe ich heute bei der Recherche rausgefunden und das wusste ich nicht. Welche Rolle spielt Kevin Prince Boateng bei der EM24?
Ist der nicht auch wieder irgendwie Fernsehexperte bei Magenta TV oder so?
Mhm. Er ist bestimmt.
Offiziell von der UEFA hat er eine Rolle zugeteilt bekommen.
Von der UEFA?
Ja.
Sonst hätte ich gesagt, jetzt irgendein Repräsentant von der Stadt Berlin.
Ist es auch.
Echt?
Er ist City Ambassador von der Stadt Berlin. Ich habe es mir durchgeguckt. Weidenfeller ist City Ambassador von Dortmund und ihr könnt euch die gesamte Liste anschauen. Das ist echt ganz cool. Aber Kevin Prince Boateng ist City Ambassador für Berlin bei der EM24.
Geil.
Stark. Stark.
Ja. Hat er sich verdient durch seine Baller League-Auftritte, muss man auch einfach mal sagen. Hat er gut gemacht.
Ja.
So, sind wir durch?
Sind wir durch, cool. Ja.
Ja, danke.
Speedy Gonzales Quiz. Auflösung, Hannes, der goldene Handschuh beruht tatsächlich auf den meisten zu Null Spielen. Die hat nämlich David Raya mit 16.
Stimmt, Raya, aber nicht Arsenal. Shit. Ja, stimmt.
Ja. Wunderbar, ich sag vielen Dank. Brian, willst du, obwohl wir jetzt schon eigentlich durch sind mit Kicktipp, willst du trotzdem nochmal eine kurze Hommage halten?
Ja, irgendwie finde ich, gehört das schon für mich dazu, dass nach dem Quiz Kicktipp aktuell kommt. Hier kommt Kicktipp aktuell. Ich freue mich, also ich muss einfach mal kurz eine Lanze brechen für alle, die da mitgemacht haben. Und es hat, finde ich, total Spaß gemacht. Irgendwie, klar, sind einige auch wieder nicht dabei gewesen dann am Ende, die dann keinen Bock mehr hatten. Aber ich hätte niemals gedacht, und dafür einfach nochmal wirklich vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, dass so viele mitmachen, dass es so ein geiles Thema wird. Und wirklich, also gerade am letzten Spieltag, es war wirklich richtig spannend. Also ich hatte so, ja. Ich war wirklich, ich habe die ganze Zeit nämlich drauf geschaut und freue mich natürlich jetzt, dass das so einen guten Erfolg hat und dass wir das auch weitermachen natürlich. Und ich finde schon wirklich, da haben sich einige Legenden rausgebildet. Ich weiß nicht, was euer Favorite-Name war, aber mein Favorite-Name ist, glaube ich, schon tatsächlich Energie Kotzbus. Das wollte ich eigentlich nochmal euch fragen, ob ihr da einen Namen habt, also einfach vom Namen her, der hervorgerufen wird. Was denkt ihr? An welchen Namen denkt ihr bei Kicktipp aktuell zuerst?
Ich fand Brian ganz cool.
Danke, Chef. Ich fand Walle, Hannes und Brian echt starke Namen. Nee, ich finde, erster FC Barcelona kann sich auch einreihen mit Energie Cottbus, aber aus historischen Gründen ist Giorgio Puta mein Lieblingsname in dieser Runde.
Geil.
Ich gucke gerade nochmal nach und für mich war es eigentlich von Anfang bis Ende immer Jubel.
Fand
ich.
Stimmt, der war auch auf Honorable Mentions. Und zum letzten Mal noch Tagessieger Walle tatsächlich. Also Walle,
fuck yes.
War richtig knapp vor Hannes fast. Also Hannes hat tatsächlich unser Ranking gewonnen, aber ziemlich knapp. Ich auf dem 24. Platz mit 8 Punkten, naja, ausbaufähig. Und da hatten wir noch einen anderen Tagessieger?
Nee,
ne?
Nee, ich war einfach stark. Ja, fast hätte ich mich noch gekriegt, Hannes.
Ja, das wäre echt auch krass gewesen. Und zu guter Letzt, auf Platz 1 bis 3 sind einmal Checker, Sheriff, Sigge Petra und Morais. Glückwunsch, gehen raus. Ja, ich glaube, ich freue mich natürlich für Sigge Petra besonders. Tut mir leid, Mama, dass ich das nicht wusste mit den Bonuspunkten. Ich hätte es gerne gesagt, sonst hättest du wahrscheinlich gewonnen.
Da kriegst du noch einen richtigen Satz heiße Ohren, wenn du das nächste Mal in Freiburg bist.
Ja, du, ich habe da schon ganz viele Sätze heiße Ohren bekommen. Also.
Deshalb, aber es ist eine sehr gute Überleitung eigentlich, Brian, mit den Bonuspunkten, dass man das nicht vergessen darf. Wir haben ja, wie ihr alle auf Instagram in unserem neu geposteten Reel mitbekommt, eine Kicktipp-Runde für die Europameisterschaft gegründet. Dort wird es auch wieder tolle Preise geben. Wie, wann, was und wer, das wird natürlich wieder immer eine Überraschung sein. Der Anmeldelink ist bei uns in der Biografie auf Instagram und vergesst dieses Mal alle nicht, die Bonus-Tipprunde abzugeben. Das ist, wenn ihr auf Tippabgabe geht, rechts oben ein zweiter Reiter, Bonusrunde. Das ist ganz wichtig, dass ihr da auch mitmacht, weil das sind dann am Ende des Tages entscheidende Punkte, die man noch bekommt. Und ich glaube, die waren am Ende des Tages jetzt auch verantwortlich dafür, dass Schere nicht gewonnen hat. Richtig? Weil das hat sich dann nochmal gechanged.
Ja. Ja. Das war tatsächlich, weil Bochum jetzt abgestiegen ist und eben nicht Union. Oder beziehungsweise auf Platz 16.
Dementsprechend kann man nur sagen, Brian hat vollkommen recht, das hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich glaube, es wird genauso viel Spaß machen, vielleicht sogar noch mehr Spaß machen bei der EM, weil es eben nur so eine kurze Zeitspanne ist und ich glaube, da machen mehr Leute von Anfang bis Ende mit. Ich habe jetzt schon richtig Bock, die Kampfansage meinerseits kommt jetzt, ich werde euch beide schlagen.
Ich weiß ganz genau, dass ich nicht gut bin, deshalb, ich werde wieder Dritter, das wird ganz klar von uns rein.
Ich gehe die Kampfansage von Walle gerne ein, du hast absolut keine Chance gegen mich. Ich habe ein Verständnis dieses Sports, das ist, nee, keine Spaß, gerne, wenn du willst, können wir ja on air eine kleine Wette abschließen. Wir haben ja schon eine Wette verloren.
Du schuldest mir schon einen Bürgermeister.
Lang wird gemacht und vor allem, also an der Stelle muss ich mich vielleicht für meine Allgemeinbildung entschuldigen. Ich hatte echt keine Ahnung, wer das ist. Und alle Leute, die ich frage, die sagen, ja klar, das ist der Pianist, das ist der bekannteste der Welt. Und ich denke, warum wisst ihr, wer der bekannteste Pianist der Welt ist? Aber egal. Nee, Walle, mich würde es freuen, wenn wir vielleicht eine kleine Wette angehen, weil so Wetten, die geben mir immer so ein extra Pep. Ich weiß noch einmal, ich habe im Bachelor mit Schere gewettet, wenn eine bessere Note bei ICP schreibt. Ist auch eine witzige Wette.
Machen wir, Hannes, Kiste Bier?
Kiste Bier, gib ihm.
Also, Brian, du bist Zeuge, Kiste Bierwette, wer von uns beiden besser abschneidet beim EM-Dreierkette VBH tippen. Wer noch nicht dabei ist, meldet sich jetzt an. Das wird auf jeden Fall sehr spaßig, das kann ich euch versprechen. Es ist schon Tradition, dass am Ende einer Bundesliga-Saison am 34. Spieltag steht der große Dreierkette VBH Saisonrückblick an. Wir haben verschiedene Rubriken für euch vorbereitet. Jeder von uns hat ein bisschen was dabei. Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, Brian, erinnerst du dich, wo waren wir beide letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt?
Ich war auf jeden Fall schon in Konstanz. Aber war ich in Freiburg zu der Zeit? Ich weiß gar nicht.
Das war eher darauf angespielt, dass letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt hieß die Folge Therapiestunde Brian. Weil du musstest dich um mich kümmern aufgrund des Abstiegs.
Ja, eben. Ich erinnere mich dunkel, dass wir da eben, da war ich zu Hause in Freiburg und da haben wir das gemacht, ja. Haben wir da auch die Rubriken drin gehabt? Nee.
Nee, das war eine Spezialfolge ohne Hannes. Da ging es nur um mein Leid.
Um Schalke, ja.
An der Was Stelle ist Schalke? An der Stelle flex ich ganz, ganz gerne. Ich war damals in New York im Central Park.
In New York regnet es nur.
Was ist New York?
Bei Sonnenstrahlen war ich in New York.
Jungs, die erste Rubrik, Dreierkette VBH, Saisonrückblick. Bundesliga-Saison 2023-24, die erste Rubrik, mit der wir starten. Wer ist denn für euch die Überraschung der Saison? Habt ihr einen Spieler, einen Trainer, einen Verein? Was habt ihr mir mitgebracht? Hannes, du fängst an. Wer hat dich diese Saison besonders überrascht?
Ich muss mich an der Stelle zuerst entschuldigen, weil es wird eine ziemlich bayernlastige Kategorienfülle von mir sein. Der Spieler, der mich in dieser Saison am meisten überrascht hat, aufgrund seiner Reife auf der Position, wo er spielt und aufgrund der Tatsache, dass er einen gesetzten Nationalspieler aus dem Nationalkader gekickt hat, ist Alexander Pavlovic, der wirklich seine Rolle im defensiven Mittelfeld der Bayern extrem gut gemacht hat, wie gesagt, jetzt eine EM-Nominierung bekommen hat und einer der Spieler war unter Tuchel, die sich auf jeden Fall weiterentwickeln konnten. Und normalerweise sind ja so junge Spieler entweder vorne richtig gut und schießen Tore und dribbeln, so wie Vini und Flo Wirtz und Musiala. Aber ich denke, Pavlovic bringt wirklich mit seinen jungen Jahren sehr viel Ruhe in das Bayern-Spiel. Deswegen ist meine Überraschung der Saison positive Entwicklung bei den Bayern, Alexander Pavlovic.
Bin ich auch großer Fan von, muss ich sagen. Großer Fan von seinem Spielstil. Der hängt sich auch immer rein, finde ich, dafür, dass er auch körperlich jetzt nicht der Stärkste ist, eigentlich eher einen Körperbau hat wie Musiala, finde ich, hängt er sich immer ziemlich in die Zweikämpfe rein, auch defensiv. Bin ich großer Fan von Pavlovic. Brian, gehst du mit? Ist eine Überraschung für dich?
Absolut, absolut. Ich denke immer so, Überraschung auch schwierig, weil ich Pavlovic davon nicht kannte. So deshalb ich hatte mir da ein bisschen schwerer getan bei der Rubrik, muss ich ehrlich sagen, weil eben Pavlovic war einfach plötzlich da. Aber ja.
Ja, ist ja eine noch größere Überraschung.
Ja, stimmt. Also wie gesagt, hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber ja, gehe ich mit.
Aber hey, Pavlovic, eine Riesenüberraschung der Saison. Niemand kannte ihn davor, aber ihr wisst alle, Tuchel kann keine jungen Spieler entwickeln. Brian, wen hast du mitgebracht als Überraschung der Saison?
Walle haut so Lelek-Aussagen raus und macht dann die Überleitung. An der Stelle nur ganz kurz.
Das war ein Zitat. Hannes, das war ein Zitat. Ja,
ich sag ihn doch. Falsch. Falsch. War falsch.
Das war ein Witz. Das sollte lustig sein.
Fand's nicht lustig. Hat
Uli Hoeneß gesagt.
Ja, eben.
Ich habe mir vor kurzem wieder das Interview von Uli Hoeneß angeschaut, als Bayern 3-2 in der Champions League gewonnen hat, weil Toni Kroos zwei Vorlagen gegeben hat. Und dann meinten die, oh, Toni Kroos
mit Lucio. Jahre,
genau, ist das der nächste Star? Nein, wissen Sie was? Lucio. Lucio war der beste Spieler. Der Toni. Genau. Ist nicht gut, junge Spieler so hoch zu loben. Lucio war der beste Spieler.
Ja, aber ich mein, den Freistoß, den hätte mir schon auch noch so geschossen, gell?
Aber ich finde an sich der Ansatz ja richtig, dass man den jungen Spieler so ein bisschen, aber dadurch hat er eben keinen Gefallen getan und sich selber. Ja, ja. Also Leute, wir fangen jetzt mit, haben wir Team auch dabei oder machen wir nur Spieler?
Nee, ich habe ja gesagt, ihr dürft diese Rubrik interpretieren, wie ihr das möchtet. Okay,
dann fange ich mal mit meinen Teams an. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe zwei Honorable Mentions und einen einer Hauptsieger der Kategorie. Für mich waren das heißt,
du konntest dich einfach nicht entscheiden.
Ja, es ist, ich finde, das ist total bescheuert, sich da immer so festzulegen, weil es ja immer mehrere Sachen gibt.
Ja, aber okay. Weißt du, der Witz ist ja, wir sind doch zu dritt und dann deckt jeder was anderes ab. Das war so der Gedanke.
Ja, nee, so habe ich das jetzt nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also als Überraschungsteam okay. Der Saison gilt für mich Heidenheim. Hat mich sehr überrascht.
Ja, okay.
Was ist denn jetzt dein Problem? Verstehe ich überhaupt nicht. weil es hat mich tatsächlich sehr überrascht, dass sie auf Platz 8 standen und stehen. Das war, habe ich nicht so abgesehen. Und ich mache es jetzt so, wie du es willst. Entschuldigung. nee, auf jeden Fall sehr überraschend. Und ich finde auch, haben sie gut gemacht. Auch einfach, wenn man überlegt, 19 Scorerpunkte von Jan-Niklas Beste hat man auch nicht so auf dem Zettel. Auch sehr überraschend. Haben irgendwie so ein bisschen den Freiburgs-Spiel der letzten Jahre eben eigentlich kopiert. Eben viele Standardtore, hinten kompakt und vorne ach, ein, zwei, drei Spieler, die einfach wirklich sehr gut sind mit Kleindienst und Dingchi. Auch noch einfach zwei Spieler, die halt wirklich überperformt haben, mehr oder weniger. Mein Spieler der Saison, der mich am meisten überrascht hat, ist tatsächlich Ermedin Demirovic von FC Augsburg. 24 Scorerpunkte.
Stark, ja.
Und der hat eine Wahnsinnssaison hingelegt, ist Platz 4 auf der Scorerliste. Und gerade bei dem Spieler überrascht es mich wirklich, weil ich ihn ja auch aus Freiburger Zeiten kenne und der da nie über, glaube ich, 12 Scorerpunkte rausgekommen ist. Auch einfach immer so ein Spieler war, der hatte sein Potenzial, aber konnte es irgendwie nie so richtig abrufen. Und das war wirklich, jetzt muss wirklich sagen, und dann hatten wir ja diesen Tauschspiel mit Gregoritsch und Demirovic. Und am Anfang sah es irgendwie immer so aus, ja gut, Gregoritsch ist schon vielleicht der stabilere, der konsistentere Stürmer, gerade in der ersten Saison. Aber man muss schon sagen, Demirovic ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Deswegen Überraschungsspieler der Saison für mich. Ermedin Demirovic, der Mann aus Serbien.
Stark, Brian. Du hast die Rubrik zwar oder die Aufgabe so interpretiert, wie du das möchtest, aber mit Demirovic hast du auf jeden Fall noch jemand wirklich Spannendes mitgebracht. Das ist wirklich ein überraschendes Spiel. Den hatte ich jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm, aber weil ich auch grundprinzipiell den FC Augsburg nie auf dem Schirm habe. Das ist, du könntest mich jeden Spieltag fragen, A, gegen wen spielt Augsburg heute? B, wer ist Trainer? Und C, auf welchem Tabellenplatz stehen sie? Und ich könnte dir keine der drei Fragen beantworten, weil mir Augsburg, das ist der egalste Verein der Bundesliga. Steile These.
Ja, okay, gehe ich mit. Also wir nehmen mal die Konstrukte raus, dann kommt direkt Augsburg, ja.
Die Konstrukte. Ja, Brian, gute Vorlagen mit Heidenheim ist auch meine Überraschung der Saison. Ich habe auch den ersten FC Heidenheim mitgebracht, weil achter Platz als Aufsteiger ist schon wirklich überragend, wie Sandro Wagner sagen würde. Und jetzt eventuell, beziehungsweise sehr wahrscheinlich noch mit Europa, wenn Leverkusen gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal gewinnt. Das ist schon echt eine geile Geschichte. Ich weiß allerdings nicht so richtig, ob ihnen das so gut tut, wenn sie nächstes Jahr europäisch spielen. Weil, Brian, du hast vorher schon beim SC gesagt, dass du eigentlich ganz froh bist, dass da mal ein bisschen Ruhe reinkommt, dass da keine europäische Belastung dann noch mit dabei ist, wenn man dann vielleicht auch immer falsche Erwartungen hat. Und ich glaube, die Gefahr, die besteht bei Heidenheim auch auf jeden Fall. Und wir haben es auch gesehen bei Union, was das mit einem Verein machen kann. Deshalb, ich hoffe, dass sie nicht vergessen, woher sie kommen sportlich und dass sie sich das beibehalten und so weiterspielen, wie sie diese Saison gespielt haben, auch mit dem wirklich guten Trainer, muss man einfach auch nochmal den Hut ziehen. Über die Dauer auch schon. Brian, ich glaube, du kannst dich auf jeden Fall auf Dingchi freuen beim SC nächstes Jahr. Ja. Aber ich glaube, Heidenheim hat sich auch wirklich gut verstärkt. Es tut ein bisschen weh, für den Ulmer unter uns tut es ein bisschen weh, dass sie sich Leo Cienza von den Ulmern geholt haben, aber ich glaube, damit haben sie sich auch wirklich passend verstärkt, deshalb sage ich, mach's ganz kurz, meine Überraschung der Saison, auch Heidenheim, jetzt kommen wir zu unserer zweiten Rubrik, eigentlich ursprünglich getauft die Enttäuschung der Saison, aber Brian hat sie passenderweise umgetauft in die Graugans der Saison, da ist eine Graugans.
Das freut mich jetzt tatsächlich sehr, dass du das so umbenennt hast, weil ich finde, wir haben lange nicht mehr genug Graugänse erwähnt. Also du hast jetzt keinen Spieler genannt, ne? Als Überraschung der Saison.
Nee, ich habe immer nur entweder Spieler oder Verein.
Ah, okay. Dann mache ich das auch wieder hier, wie ich das will. Meine Enttäuschung der Saison ist Union Berlin. Tatsächlich ein bisschen enttäuschend gewesen. Vor allem auch nach dieser Transferperiode, was jetzt nicht unbedingt abzusehen war, dass sie vor allem auch dann nochmal, obwohl sie sich eigentlich schon gerettet hatten unter Bjelica, dann wieder nach unten gehen und irgendwie, also da hat es wirklich diese Saison gar nicht gestimmt. Als Spieler muss ich leider sagen, war es bei mir Junior Adamu. Der kam von Salzburg nach Freiburg und hat 8 Millionen gekostet und konnte wirklich gar nicht einen Schlag machen. Das lag aber auch daran, dass er kaum Spielzeit hatte. Aber da war ich wirklich sehr enttäuscht. Gar nicht über ihn selber als Mensch. Ich glaube, es ist ein super Spieler, es ist ein super Typ. Es ist einfach enttäuschend, dass er nicht, glaube ich, das Potenzial, was er definitiv hat, abrufen konnte, und hoffe einfach, dass er entweder jetzt vielleicht verliehen wird, vielleicht auch nächste Saison unter dem neuen Trainer eine andere Chance erhält. Und meine wirkliche Enttäuschung der Saison ist, muss man einfach sagen, der FC Bayern als Verein an sich. Also so wie der FC Bayern sich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten präsentiert hat, die Struktur des Vereins ist desolat, traurig und man muss auch wirklich sagen, grenzt ein bisschen, ist ein bisschen peinlich, Fremdscham.
Deshalb, ich finde es eigentlich gar nicht enttäuschend beim FC Bayern. Ich fand es sehr unterhaltsam und bin sehr dankbar, dass sie uns Woche für Woche so
ausreichend
Sprechstoff geliefert haben.
Sowieso, aber trotzdem, ne, es ist ja schon enttäuschend auch.
Ja, dann nehmen wir doch direkt mal Hannes mit ins Boot. Bayern, enttäuschend der Saison, der ganze Verein an sich.
Ja, an sich schon. Ich würde ihn jetzt nicht als die größte Enttäuschung der Saison betiteln. Wie gesagt, Dritter und Champions League Halbfinalist, das wäre eine Saison, da würde 90% der europäischen Teams dafür killen. Natürlich, als auf der Management-Ebene läuft vieles falsch und die Tatsache, dass sie keinen Trainer finden, ist jetzt ein Beweis dafür. Aber ich denke, gibt Bayern Zeit. Also wirklich so in 2-3 Jahren ist Bayern wieder das, was sie 2015, 16, 17 waren. Und dann wird wieder alles kurz und niedergespielt. Meine Enttäuschung der Saison sind zwei Spieler, die ich mitgebracht habe. Einmal, weil er mit viel Ruhm, also jetzt nicht Ruhm bekleckert, aber wirklich mit guten Voraussetzungen auf die Insel gewechselt ist, nämlich Dominik Szoboszlai von RB Leipzig weggegangen zu Liverpool, hat wirklich eine horrende Saison gespielt, von dem viele nichts wissen. Er hat 5 Scorerpunkte in 33 Spielen. Und also wirklich unterm Radar, er hat Klopps Mannschaft überhaupt nicht verstärkt. Und die zweite Enttäuschung der Saison, und das ist eigentlich nur, weil ich es vorausgesagt habe und eigentlich ja selbst, wie sagt man, Selbstlob stinkt, aber ich habe am Anfang der Saison vorausgesagt, dass Keita, der geswitcht hat von der Insel, also von Liverpool zu Werder Bremen, überhaupt nichts bringen würde, wo viele gemeint haben, so, oh, geiler Transfer, Bremen kriegt einen internationalen Klasse-Spieler, auch noch so billig, und ich meinte, Jungs, der spielt keine Minute, der ist nur verletzt. Er war letztendlich nur verletzt, hat keine Minute gespielt.
Geil, ich habe den ganz vergessen, ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das Letzte, was ich von dem gehört habe, war die Geschichte, wo er irgendwie einfach abgereist ist, weil er zum Kader nicht nominiert war. Nee, weil er nicht aufgestellt war.
Ja, ein absolutes.
Ist er nach Hause gegangen und hat gesagt, nee, er geht nicht mit zum Spiel, ist ihm scheißegal, hat er keinen Bock drauf. Geil, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, Hannes, ist ein super Call, also das ist wirklich eine sehr enttäuschende Saison gewesen, auch von ihm. Auch das mit den Vorlobern. Ich bin nur bei Szoboszlai ein bisschen überrascht. Der hat ein Sofascore-Rating von 7,15. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt den so hättest.
Ja, wie gesagt, weil er keinen Impact hatte und weil es. Also, es wurde ziemlich viel über zwei Spieler hergezogen in der Premier League, nämlich Caicedo und Enzo Fernandes bei Chelsea. Und ich glaube, dadurch, dass die beiden so abgehatet wurden, haben die Leute Szoboszlai komplett vergessen, der wirklich meiner Meinung nach komplett unter seinen Fähigkeiten performt hat. Vielleicht wird es ja unter dem neuen Trainer, weil vielleicht hat das System einfach nicht gepasst.
Ich habe auch zwei Graugänse mitgebracht. Einmal einen Spieler und jetzt schreibt sie in den Kalender, ich sage etwas Negatives über Robin Gosens. treue Fans dieses Podcasts wissen, dass ich eigentlich großer Gosens-Fan bin, weil ich ihn auch einfach einen guten Kerl finde.
Einer der Letzten.
Wir kennen uns. Weiß, Robin und ich sind so. Nee, aber es ist riesig enttäuschend. Also diese sportliche Leistung, die er bei Union gezeigt hat, er leidet mit Sicherheit unter der allgemein schlechten Leistung der ganzen Mannschaft und dem Trainerwechsel, dass das einfach alles nie richtig funktioniert hat. Das ist, glaube ich, auch das Mannschaftsgefüge am Ende des Tages so gar nicht mehr zueinander gepasst hat. Ich glaube, er hat da auch wirklich drunter gelitten, aber das ist schon ein tiefer Fall. Vom Champions League-Finale, ich glaube 15, 20 Minuten im Champions League-Finale, letzte Saison noch gespielt bei Inter. Und jetzt mit Union gerade noch so den Kopf aus der Schlinge gezogen, was den Klassenerhalt angeht. Deshalb absolute Enttäuschung, Robin Gosens. Völlig zu Recht auch nicht im EM-Kader. Das ist irgendwie, ich glaube, ihm täte ein erneuter Wechsel wirklich, wirklich gut. Vielleicht soll es bei ihm in Deutschland einfach nicht sein und er muss wieder ins Ausland wechseln. Hat jemand einen Take zu? Möchte jemand was zu sagen?
Ja, ich habe recht. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich vorausgesagt hatte, dass es überhaupt keine Chemie geben würde, aber Walle ist ja in drei Menschen verliebt auf dieser Welt. Einer davon ist Robin Gosens, der andere ist Toni, und deswegen mich freut es einfach, dass einer von den beiden gezeigt hat, dass ich recht hatte. Weißt du,
wer ist der Dritte?
Oftmals machten sich Leute über mein Fußball-Knowledge lustig, aber ich hatte vorausgesagt, dass es kein Match wird. Deswegen freut es mich einfach.
Wer ist der dritte Mensch, in den ich verliebt bin?
Ich.
Oh, weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, aber eigentlich auf dem Papier ist es doch eigentlich ein Match, Gosens und Union, dieser Spielstil.
Ja, so schlecht war er doch auch nicht.
Ja, wenn du jetzt natürlich nach seinen Ratings oder keine Ahnung was guckst, dann ja, aber am Ende des Tages hat er jetzt auch nicht so überzeugen können, wie die ganze Mannschaft nicht überzeugen konnte. Deshalb sage ich einfach nur, ist es eine Graugans in dem Sinn von dem tiefen Fall, den er jetzt halt einfach hinter sich hat. Ja,
klar. Also ich finde eigentlich, dass der, also wie würde der Sofascore-Rating Top 3, ne? 7-2-4, also schon nicht schlecht, aber...
Was für Ratings?
Sofascore. Also das Rating halt von den Spielern. Deshalb, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er so krass schlecht war. Er hat ja auch 6 Tore, glaube ich, geschossen und ist damit Topscorer von den Unionern. Also auch, ich glaube, die Einzelleistung hat jetzt nicht immer gestimmt, aber es war jetzt nicht auch so ultimativ enttäuschend wie jetzt von Kevin Volland, den ich tatsächlich aus der Mannschaft nochmal, oder zum Beispiel auch so jemand wie Leonardo Bonucci, der irgendwie dann zur Halbserie dann wieder wechselt. Oder Fofana, das ist wirklich, das sind ja die wirklich wildesten Transfers auch teilweise gewesen, die auch wirklich enttäuschend waren. Aber ich gehe mit dir mit, Walle.
Es ist die große persönliche Enttäuschung, die bei mir
mitbringt. Ja, auf jeden Fall.
Weißt du? Deshalb. Ja. Meine zweite Graugans, das ist, ich mach's ganz kurz, ist der VAR. Der VAR hat wieder eine Saison hinter sich gebracht, voller Skandale, voller Fehlentscheidungen. Er weiß immer noch nicht, wie er funktioniert. Er weiß immer noch nicht, wie er eingesetzt wird. Er verunsichert Schiedsrichter. Er bringt Unruhe ins Stadion und ist einfach in seiner bestehenden Form immer noch einfach scheiße. Einfach schlecht und scheiße. Und ich weiß nicht mal, welcher Trainer es gesagt hat vor 1-2 Wochen, aber schafft den Scheiß wieder ab.
Ja, fertig. Sind wir uns einig.
Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da muss man nicht viel drüber zu sagen. Ich wollte es nur nochmal Revue passieren lassen, dass dieses Ding jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren in der Bundesliga ist und es ist einfach nur Quatsch. Kommen wir zu positiveren Aspekten. Brian, was ist denn dein Highlight der Saison? Was gab es diese Saison? Gab es einen Spieler, ein Spiel, einen Verein, wo du sagst, das war mein persönliches Saison-Highlight?
Ich muss wirklich sagen, ich habe relativ kurz gezögert. Also, ich komme gleich noch zu meinem Freiburg-Highlight, deshalb nicht wundern, wenn da jetzt kein Freiburg-Highlight drin ist. Das habe ich mir aufgespart als dieses Fan-Saisonrückblick. Deshalb, Highlight der Saison war für mich vor allem diese Champions League-Halbfinale mit den deutschen Vereinen. Das war wirklich extrem viel Unterhaltung dabei. Wir haben das zusammen geschaut hier mit den Jungs und es waren wirklich sehr lustige Abende. Und ich habe wirklich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so oft Schlotze gesagt und mich so gefreut. Gerade dieses Atletico-Spiel war einfach. Ich war lange nicht mehr, also so, obwohl es jetzt nicht meine Vereine sind und ich weiß auch, dass es nicht im Endeffekt auch egal ist, aber man hat sich schon wirklich sehr gefreut. Und ich muss wirklich sagen, jede einzelne Tuchel-PK. Ich werde diese Interviews, ich werde die PKs von Thomas Tuchel krass vermissen. Das war wirklich, also Thomas Tuchel war absolut der Goat der Saison, was Unterhaltungswert angeht, weil der hat jeden Spieltag irgendwie noch lustig gemacht. Diese Art, dieses Grinsen, dieser Umgang mit dem ganzen verrückten Bayern-Kosmos. Ich werde Thomas Tuchel vermissen, ich sag, wie es ist.
Warum wird in diesem Podcast eigentlich immer so hochgekultet, dass ich anscheinend in Love mit Toni Kroos bin, wenn Brian jede Folge eine 10-Minuten-Hommage an Thomas Tuchel hält?
Juppel!
Ja, es ist eine andere Art und Weise, Liebe auszudrücken. So, Noah liebt ja diese Charaktereigenschaft von Tuchel, dass er die Bundesliga unterhaltsamer gemacht hat und du liebst einfach Toni. Es ist ja okay, weißt du, niemand judge dich dafür, ist ja fein, aber dein Love für Toni ist manchmal einfach zu groß.
Brian, ich gehe voll und ganz mit bei dir. Tuchel ist auf jeden Fall ein Saison-Highlight gewesen und ich werde ihn auch schmerzlichst vermissen. Hannes, wirst du Tuchel vermissen?
Ich würde Tuchel nicht vermissen, einfach weil ich ihn mit einer nicht so erfolgreichen Zeit beim FC Bayern verbinde und weil es mir leid tut, dass Nagelsmann nicht mehr eine Chance bekommen hat, weil man A, so viel Geld in ihn investiert hat und B, er wirklich ein Trainer hätte sein können, der lange, lange Zeit an der Bayern-Bank sitzt. Aber ich weiß nicht, soll ich jetzt mein Highlight verraten?
Ja, das wäre jetzt der Übergang gewesen. Jetzt darfst du dein Highlight der Saison präsentieren.
Mein Highlight der Saison, aber Noah, willst du kurz dein Freiburg-Highlight der Saison sagen?
Nee, machen wir gleich.
Okay. Dann ganz schnell, mein Highlight der Saison war auch, sei ähnlich wie nur das Hinspiel vom Champions League Halbfinale. Rückspiel war natürlich ein bisschen schade, aber Hinspiel, weil Bayern wirklich aus einer schwierigeren Saisonphase kam. Es war schon klar, Leverkusen ist Meister, Bayern ist ein bisschen angeschlagen, aber dieses 2-2 in der Allianz Arena war einfach überragend geil. Es hat mega Bock gemacht, die Magnetbar hat gebebt. Es war richtig, richtig nice. Das war mein Bayern-Fan-Moment und ich würde sagen, die Überraschung, mein Highlight der Saison ist ein Spieler, der vielleicht ein bisschen untergeht unter den ganzen Gyrassi und Keynes, nämlich Luis Openda von RB Leipzig. Einfach eine sicke Saison, ich glaube über 30 Scorer-Punkte, 24 Tore, also Leipzig war ja mein Patenverein am Anfang der Saison und es ist nach wie vor gewesen. Mich freut es einfach, dass so eine Mannschaft durch ihre effektive Art und Weise Spieler zu scouten die Bundesliga interessant hält. Und Openda war eines meiner Highlights der Saison.
Ja, auch guter Punkt, wirklich. Auch guter Punkt, wenn man Leipzig, finde ich, auch im Laufe der Saison so ein bisschen aus den Augen verloren hat, oder? Dadurch, dass Leverkusen und Stuttgart wirklich so krass vorne weg sind, hat man so ein bisschen Leipzig auch, ich hatte die nicht immer so ganz auf dem Schirm, ich habe das nicht immer so ganz aktiv verfolgt, muss ich sagen, weil die für mich nicht mehr so, die haben nicht mehr so die Rolle gespielt. Man hat halt auch das Gefühl, du weißt ja auch, die sind ja gerade auch so ein bisschen im Umbruch und so, und deshalb denkt man so, ja, gucken wir mal in ein, zwei Jahren nochmal sportlich, wie es dann aussieht.
Xavi Simons muss man da auch nennen, tatsächlich, der finde ich auch wieder ein Fußballer ist, der einfach einen ansehnlichen Fußball spielt, der irgendwie mal immer noch wieder das Besondere auspackt. Das muss man schon auch eben lassen. Also so sehr ich auch alles ablehne, was da passiert, fand ich schon auch ein Highlight.
Auf jeden Fall.
Ich habe übrigens gesehen, Thema RBL, dass Eintracht Frankfurt das Wappen nicht zeigt. Das sogenannte Wappen. Ehrlich. Da steht nur RBL.
Im Stadion, auf dem Würfel, auf besagtem Würfel, der auf dem Spielfeld hängt.
Genau, und deswegen weiß ich es auch, weil ich eben diese Szene gesehen habe, wo der runterfährt. Da stand dann Frankfurt Wappen und dann RBL. Musste ich ein bisschen schmunzeln.
Mein Highlight der Saison ist kein Verein, kein Spieler. Es sind die Fans der deutschen Bundesliga, alles, was mit dem Thema DFL, Investorenproteste zusammenhängt. Mein absolutes Highlight bis heute, wie an einem fucking ferngesteuerten Auto Rauchtöpfe installiert worden, einfach mal kurz in der ersten Fußball-Bundesliga über das Spielfeld fahren, das ist genial. Wirklich einfach grenzgenial. Alle Tennisballaktionen, alles, was mit ferngesteuerten Flugzeugen zu tun hat, das war einfach stark und für mich als Fan auch einfach eine geile Nummer, dass man sich da nochmal durchsetzen hatte können. Hannes und ich waren Anfang letzte Woche auf einem sehr spannenden Event von der Grünen Bundestagsfraktion, wo auch ein Fanvertreter von unserer Kurve e.V. da war und der hat vollkommen richtig gesagt, ein paar Leute in dem Management des deutschen Fußballs haben für sich beschlossen, dass sie jetzt entscheiden, was gut und richtig für den Fußball ist, und bei dem DFL-Investorenprozess hat man einfach nochmal gezeigt, dass nicht nur Schlipsträger über unseren Fußball zu entscheiden haben, sondern auch noch Fans ein gewisses Wort mitsprechen dürfen, und für uns drei Politikwissenschaftler ist das eigentlich auch von aus demokratietheoretischen Aspekten eine schöne Sache, oder?
Noah, ich weiß nicht, ob du mal in einem Film beobachtet hast oder in Real Life, wie Liebe auf den ersten Blick funktioniert. Ich konnte das aber letzten Dienstag live verfolgen, als im Bundestag der Typ von unserer Kurve, der Vertreter von unserer Kurve, dessen Namen ich leider vergessen habe, jedes Mal das Mikro in die Hand genommen hat und irgendeine Ultra-Phrase rausgeprescht hat und wirklich so wie ein Fanatiker über seine Fankultur gelobt hat und Walle wirklich von Sekunde mehr aufmerksam auf ihn wurde. Also es war wirklich, das ist eine Liebe entfochten, das hatte ich selten so erlebt. Ich finde es schade, also was heißt schade, dass die Folge so vollgepackt ist, denn eigentlich wäre es ganz nice, wenn wir uns über diesen Besuch im Bundestag bei den Grünen sprechen konnten. Da waren wirklich Leute dabei, die Präsidenten vom Eintracht Braunschweig und vom DFB waren auch Leute da und von der Polizei auch, also wirklich mega, mega interessant, aber leider ist die Aufnahme einfach viel zu voll, aber ich wollte nur sagen, Noah, wirklich so diese Liebe, die da entfochten ist, von Walle, unsere Kurve-Typ, sowas habe ich selten erlebt.
Thomas Kessen heißt der Mann und er war auch schon bei Hart aber Fair und hat auch da schon mit seiner Rhetorik und mit seinem faktenbasierten Wissen überzeugt.
Es ist übrigens ein Fan von, wisst ihr, von welchem Club der Fan ist?
Er ist ein abgestiegen.
Osnabrück. Arminia Osnabrück, genau, stimmt, ja.
Das nur nebenbei. Das war gut, dass du es sagst, toll, dass du es sagst, weil tatsächlich habe ich das total verdrängt. Ich kann wirklich, das fühlt sich an, als wäre es letzte Saison gewesen. Aber das war ja noch diese Saison, Anfang des Jahres. Also das ging ja zeitgleich mit diesen ganzen Bauernprotesten und es war ja so wilde Zeit einfach. Egal wie man es jetzt bewertet, das ist, glaube ich, jetzt auch Nebensache. Nur es war auf jeden Fall irgendwie alles ziemlich crazy, diese 3-4 Spieltage, wo einfach bis um 19 Uhr gefühlt gespielt wurde und so und kam so an. Ah, wie viel Minuten Nachspielzeit? 85. Minute. Achso, jetzt ist Halbzeit. Das war schon, da erinnere ich mich an dieses eine Video von Niklas Neo. Das ist schon auch stark. Geil. Niklas Neo. Ja. Niklas Neo übrigens auch ein Highlight von mir.
Ich wollte sagen, wenn wir hier die Sachen loben, die meine Saison 2023, 2024 besser gemacht haben, Niklas Neo auf jeden Fall. Ja, safe.
Und eine Sache, Hannes, eine Sache ist ein Highlight von mir. Ich fange an. Wir sind alle
am Borsigplatz geboren.
Ah, Borussia Dortmund.
09!
100.000 Freunde, ein Verein.
Mir ist es egal, wo wir gucken, Walle, aber ich werde dieses Lied so rausposaunen beim Champions League-Finale.
Ich auch, Alter, ich werde so dabei. Ich bin dabei. Lass telefonieren und zusammen singen für Walle.
Mach mal, ja, nur für ihn.
Guck, muss ich sagen.
Guck, wer jetzt einschnappt. Freu dich doch für die Leute aus dem Pott. Weißt? Roughes Leben. Weißt du, einmal eine Freude, weißt du? Haben den Hotten den Ministerpräsidenten des Landes und eine gute Fußballmannschaft. Ist doch ein guter Ausgleich.
Ich rede nicht mehr mit euch. Ich habe gesagt, wenn ihr nicht aufhört, diesen Verein volle Bastarde zu Kult abzukulten, dann Dreierkette VBH wird aufgelöst. Da könnt ihr die Scheiße Dreierkette BVB nennen und ich bin adieu.
Strong, strong. Das ist, Alter, Hannes, wie geil wäre es, wenn wir jetzt so einen eigenen Podcast starten würden?
Doppelpass.
Doppelpass BH. BVB.
BH.
Wir würden nur über Dortmund reden und nur dieses Lied singen.
Ja, ich muss sagen, irgendwann mal geht mein Dortmund-Knowledge auch zu Ende. Ich bin irgendwann mal eingestiegen, als Mohamed Zidane vorne Tore geschossen hat bei denen.
Alex Frey. Zidane. Naja, okay, ich glaube, wir...
Holt mich mal ab, wer ist dieser Typ? Ich kenne ihn gar nicht, Niklas Neo. Wer soll das sein?
Ist ein TikToker, YouTuber und der macht einfach wirklich funny Fußball-Content.
Doch, aber Bro, ich finde es eigentlich gar nicht, das ist ja eigentlich gar nicht so lustig auf den ersten Blick, weil er eigentlich so das Offensichtliche macht, aber einfach seine Fresse und der schaut immer so geil und die wirklich so direkt immer grinsen und wirklich, er ist halt auch immer brandaktuell und so, oh, geil.
Ja, aber ja, sorry, gerade parallel, ich habe den noch nie gesehen.
Nee, Legend.
Ey, wirklich Legend. Vor allem auch diese ganze Fan-Tuchel und alles ist alles.
Bevor wir jetzt hier zu lange über irgendwelche komischen Influencer reden, die kein Mensch kennt, setzen wir doch jetzt an in unsere Abschlussrunde. Jeder darf 2, 3 Sätze mitbringen zu seinem Verein, nicht zu seinem Patenverein, nicht zu seinem Highlight-Verein, sondern zu seinem Herzensverein. Und ob das bei euch beiden jetzt Dortmund oder Bayern und Freiburg ist, das weiß ich mittlerweile nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber von mir aus, kann es jetzt anfangen. Halt es kurz und knapp, über Bayern haben wir viel zu viel gesprochen dieses Jahr.
Wir haben wirklich viel zu viel gesprochen und mein Herzverein ist ja nach wie vor, ich glaube seit knapp 20 Jahren bin ich jetzt Bayern-Fan. Es war eine Saison unter Anführungsstrichen zum Vergessen, aber auf die ich denke, man sehr gut aufbauen kann, weil man gemerkt hat, wenn auf der Management-Ebene viel nicht funktioniert, dann klappt es auch sportlich nicht. Es gibt viele Spieler, wie zum Beispiel Gnabry und Sané, die aufgrund von Verletzungen jetzt nicht so unfassbar performen konnten, aber ich denke, die Bayern werden einen guten Trainer finden für nächste Saison. Ich mache bei diesem Saison auf, also ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch auch so sagt, aber ich blätter einfach weiter, so hey, es ist passiert, 2023, 2024 war jetzt kein erfolgreiches Jahr, Harry Kane hat eingeschlagen im deutschen Fußball und damit belassen wir es.
Kurze Frage, hat Harry Kane wirklich eingeschlagen im deutschen Fußball? Bayern hat ohne Harry Kane in der ganzen Bundesliga-Saison letztes Jahr nur 2 Tore weniger geschossen. Sind diese 2 Tore 100 Millionen wert?
Wäre Harry Kane nicht bei den Bayern gewesen, denke ich, dass es sogar die Champions League-Qualifikation in Frage hätte gestellt werden können. Und deswegen sage ich ja, also 36 Tore in deiner ersten Saison, ich glaube 8 Vorlagen, war echt eine starke Nummer. Und deswegen sage ich ja, er ist auf jeden Fall eingeschlagen.
Ich bleibe dabei, Bayern hatte letztes Jahr kein Offensivproblem und sie hatten auch dieses Jahr kein Offensivproblem. Und das war nicht die Stellschraube, warum Bayern letztes Jahr nicht souverän war. Und das zeigt sich ja auch genau daran, dass sie eben jetzt wieder auf dem dritten, nicht wieder, aber dass sie jetzt auf dem dritten Platz gelandet sind und immer noch nicht überzeugen konnten. Sie konnten letztes Jahr nicht überzeugen, sie konnten dieses Jahr nämlich nicht überzeugen, obwohl man aus der Bayern-Perspektive die vermeintliche Stellschraube verbessert hat, scheinbar. Aber ich bleibe dabei, das war nicht das Problem.
Ja, schauen wir mal. Also, sobald Upamecano den Verein verlässt, wird es auch besser.
Aber Walle, ich gehe da absolut mit. Ich glaube, also irgendwie so ein bisschen die Stabilisierung von Bayern, zumindest was die Champions League angeht, hat ja so angefangen mit Dier und Licht, als man so eine irgendwie feste Innenverteidigung hatte. Aber ich glaube, einer der großen Fehler letzte Saison war es, Pavard gehen zu lassen, weil ich glaube, der war schon solide. Aber gut, mein Saisonrückblick als Fan, also es war irgendwie, wenn man so will, eine bisschen verrückte Saison. Einerseits Europa League, auf der anderen Seite irgendwie so eine sehr diffuse, sehr konfuse Saison, wo man nicht so richtig wusste, woran man ist bei Freiburg. Manchmal ganz gut gespielt, manchmal auch wirklich Spiele gehabt, wo man sich gefragt hat, was spielen die da zusammen? Summa summarum muss man sagen, es ist ja eigentlich der Hammer, dass wir mit dem Aufstieg nie was zu tun hatten, immer wieder auch oben angreifen konnten und mit diesen Europa-League-Spielen teilweise Wahnsinnsspiele hatten. Ich hatte ja wirklich das Glück, die Ehre, gegen Lens im Rückspiel da zu sein, das 3:2 zu erleben. Einer der schönsten Spieler als Fan. Ich werde mich noch immer daran erinnern, dass wir da wirklich ein Hammerspiel gehabt haben, diesen besonderen Europa-League-Abend hatten. Das war wirklich einer der großen Sachen. Und man muss natürlich sagen, jetzt zum Ende hin Christian Streich und Patrick Beier, 2 der wirklich großen Trainer aus Freiburg, die ihren Abschied verkündet haben. Das wird sehr interessant nächste Saison. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, muss ich sagen, auf Julian Schuster als Coach. Ich freue mich auf die Neuzugänge. Ich glaube, es kommen noch ein paar. Ich glaube, da passiert was Spannendes. Aber man muss dem Ganzen auch wieder Zeit geben. Und ich glaube, das tut Freiburg.
Freust du dich so ein bisschen auf ein neues Kapitel?
Ja, absolut. Ich war, mache ich mich wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt, aber ich war jetzt tatsächlich auch so ein bisschen am Ende so, ah ja, ich glaube, es braucht wieder neue Impulse. Und ich glaube, auch Streich hat das so ein bisschen gemerkt, dass ihre Luft ein bisschen raus war. Man hat so gemerkt, das Spielsystem, die Spieler, irgendwie alles war so ein bisschen verbraucht, ein bisschen bisschen runtergespielt. Klar, es haben auch die zwei wichtigsten Innenverteidiger gefehlt. Auch hier Freiburgs wichtige Defensivleistungen der letzten Saisons konnten nicht wiederholt werden. Aber ich freue mich auf ein neues Kapitel. Ich freue mich auf Julian Schuster. Und damit gebe ich weiter an Malle.
Ja, kommen wir zum Problemkind, zum großen Problemfall. Letztes Jahr war schon tough, mit euch hier immer mitzureden. Brian, ihr hattet quasi eine Traumsaison im SC, der Bayern vermeintlich schlecht, aber trotzdem Meister geworden und Schalke dann irgendwie so kläglich abgestiegen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ optimistisch in diese Saison gegangen, weil ich mir dachte, so eine Zweitligasaison tut vielleicht mal ganz gut und vor allem gerade gegen Ende der letzten Saison waren wir, glaube ich, Rückrundentabelle, waren wir, glaube ich, Achter oder irgendwie sowas. Deshalb dachte ich echt, wir haben ja gute Vorzeichen, auch in ein, zwei Stellen gut verstärkt, aber auch wirklich ein, zwei Leistungsträger verloren. Deshalb eigentlich dachte ich, wir können da besser mithalten. Dann sind wir ganz schön auf die Schnauze gefallen, muss man ganz unbeschönigend sagen. Also extrem lange im Abstiegskampf festgesteckt. Was wirklich ein Armutszeugnis ist für einen Verein dieser Größe, für einen Verein dieser Geschichte und für auch einen Verein mit so einer Fanbase, das ist echt das ist extrem traurig. Deshalb sage ich, krasse Enttäuschung die ganze Saison als Schalke-Fan. Es war eine extrem komische Saison für einen Schalke-Fan, weil ich habe nicht mal, also vielleicht jedes zweite Spiel gesehen und wenn ich geguckt habe, dann es hat einen fast nicht gepackt. Man war eigentlich nur angepisst, nur sauer, weil es immer lustlose Auftritte waren. Was auch zeigt, dass es einfach ein ganz, ganz komisches Team war, ein ganz komisches Mannschaftsgefüge. Ein erster Kapitän mit Danny Latzer, der eigentlich nie gespielt hat, der eigentlich immer auf der Bank saß, was irgendwie, finde ich, schon viel aussagt über eine Mannschaft. Dann hatten wir extrem viele Degradierungen in die U23. Ich denke da an Timo Baumgartl, ich denke an Dominik Drexler, Thomas Auerjahn zwischenzeitig und ganz komische Sachen. Auch dass mit Thomas Auerjahn jetzt der Vertrag nicht verlängert wurde, der ja wirklich Gold wert war in der Aufstiegssaison und in der Saison, wo man noch in der ersten Liga gespielt hat, der jetzt auch so einen ganz herzlosen Abschiedspost auf Instagram bekommen hat mit drei anderen Spielern, die völlig irrelevant waren, hieß es so, ja, die Verträge laufen aus, werden nicht verlängert, tschüss, ciao. Ja, es ist ganz komisch alles. Meiner Meinung nach auch der absolut falsche Trainer mit Gerrards wird jetzt verlängert, der Vertrag. Ich sehe das nicht, dass das funktioniert. Ich sehe das immer noch schwierig, aber ich glaube, Schalke kann sich das einfach nicht leisten, noch einen Trainer weiter zu bezahlen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Trainerverträge da noch im Hintergrund laufen von Trainern, die wir vorzeitig rausgeschmissen haben. Deshalb, ich bin etwas betrübt, muss ich euch leider sagen, was meine Königsblauen Knappen angeht. Ich habe mich jetzt auch gedanklich, nachdem dann gegen Osnabrück der Klassenerhalt safe war, habe ich mich gedanklich jetzt wirklich voll darauf eingestellt, Schalke wird jetzt die nächsten paar Jahre Mittelmaß zweite Liga spielen. Ich glaube, wir sind jetzt auf lange Sicht gesehen so 4 bis 5 Jahre mit Sicherheit in der zweiten Liga, weil du musst jetzt erstmal wieder was komplett neu aufbauen. Das war auch viel zu viele Unruhen in der Führungsetage. Ich glaube jetzt, dass wir allerdings mit dem neuen Kaderplan mit Beng Manga wirklich einen kompetenten Mann hergeholt haben, der von Grund auf vielleicht mal eine neue Mannschaft aufbaut, mit jungen Spielern, mit viel Potenzial. Und dann hoffe ich einfach, dass die Fans genauso treu bleiben, wie sie es immer sind, muss man auch sagen, Chapeau. Zuschauerrekord eingestellt, Schalke. Dieses Jahr die meisten Zuschauer, die in der ganzen Zweitliga-Historie gehabt, bei Heim- und Auswärtsspielen, muss man sagen, spricht auch für die zweite Liga, die echt auch Bock macht von den Vereinen her. Ja, so ist das halt. Ich freue mich auf ein Auswärtsspiel von Schalke in Ulm im Donaustadion. Ich freue mich auf ein Auswärtsspiel von den Ulmern in der Veltins-Arena. Ich freue mich auf ein Auswärtsspiel von Schalke im Olympiastadion. Deshalb versuchen wir frohen Mutes reinzugehen in die neue Saison.
Das war schön, Walle. Vor allem mich hat es sehr gefreut, dass du dann doch noch was Positives gefunden hast in dieser wirklich sehr durchwachsenen königsblauen Saison.
Ja, es sagt auch extrem viel aus, dass wir halt wirklich vielleicht zusammengerechnet in 34 Spieltagen 10 Minuten über Schalke gesprochen haben in dem Podcast. Das sagt auch echt verdammt viel.
Ja, ja, schon krass.
Ja, so ist es nun mal. Aber ich finde, mit einem positiven Wort kann man ja auch jetzt diese schöne Folge auch zum Ende gehen lassen, oder?
Runden wir es ab. Kommen wir zu den Spielern der Woche.
Player of the Week.
Finde ich übrigens herrlich, wie ihr selbst jetzt hier nach meinem 10-Minuten-Monolog nichts über Schalke sagen konntet, weil ich glaube, ihr einfach gar nichts mit der zweiten Liga am Hut hattet, ne?
Ja, aber ganz kurz, was soll ich über Schalke sagen, was du nicht schon gesagt hast?
Genau, also es gab nicht mehr viel zu sagen. Ich finde, du hast es eigentlich sehr gut zusammengefasst. War ein Ja, ich meine, das wird eine sehr, sehr, sehr kultige zweite Liga mit Köln noch. Und wenn Bochum und
noch SSV. Auch. Es wird auf jeden Fall kultig. Es
Vielleicht müssen wir doch mehr zweite Liga schauen.
Wird unsere Rubrik hier heute auch kultig? Brian, hast du Kultfaktor am Start?
Ja, ich habe tatsächlich auch mal wieder, bin ich noch in meiner Rubrik gefangen, Österreicher in der Bundesliga.
Wen hattest du denn letzte Woche?
Sabitzer? Ich weiß es nicht mehr.
Das kann sein.
Ich glaube, ich hatte Sabitzer. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Ich habe diese Woche einen ganz speziellen Innenverteidiger mitgebracht, der eine, wie man so will, eine sehr eigenwillige Person ist. Es ist Martin Hinteregger, der mit Europa League-Sieger mit Frankfurt war und sich aber dann leider irgendwie ein bisschen in eine komische Richtung entwickelt hat. Aber er war auf jeden Fall in seiner Zeit in der Bundesliga, hat er in sowohl fußballerisch als auch persönlich einen großen Impact gehabt. Man erinnert sich nur, wie er mit dem Frankfurt-Rucksack zum Augsburg-Training erschienen ist.
Ja, man erinnert sich an die wilden politischen Skandale gegen Ende seiner Karriere.
Ja, und ich glaube, er hat auch sogar sein Team of the Season Award von der Europa League auf Kleinanzeigen verscherbelt oder sowas. Also, ein bisschen Idiot.
Es gibt auch eine richtig geile Story von ihm, ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hat, der mit ihm in der Mannschaft war. Die meinten, die waren irgendwie im Trainingslager ein bisschen feiern. Dann kam Hinteregger, 2 Stunden zu spät, ist an die Bar gegangen, hat eine Flasche Body bestellt, hat die zur Hälfte weggescheppert und ist dann nach Hause gelaufen. Ja, also auf jeden Fall geiler Typ.
Da ist auf jeden Fall Kultfaktor am Start, Brian. Muss man dir lassen. Hannes, wen hast du am Start?
Ich weiß leider nicht den Namen der Person, die dafür verantwortlich ist. Deswegen ist meine Player of the Week die gesamte Marketing- und Öffentlichkeitsabteilung des DFBs. Wir hatten jetzt leider keine Chance, darüber zu sprechen, aber wie die Spieler angesagt wurden, die Kadernominierung, war einfach unfassbar geil. Ich denke wirklich, das gesamte Land hat mitgefiebert. Man kann von Influencern halten, was man will, aber dass ein paar mitgenommen wurden, dass die Jungs von Calcio Berlin Kai Havertz announced haben, dass wirklich Nina Chuba Flo Wirtz auf dem Konzert live announced, weil ich so Sachen einfach richtig, richtig geil. Deswegen meine Player of the Week ist die gesamte Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des DFBs.
Stark. Auch mal was anderes. Mein Spieler der Woche, ist ein Name ist heute schon gefallen, ich mache es ganz kurz, André Kramaric, weil er mir die Genugtuung gegeben hat, dass VfB Stuttgart sogar noch vor dem FC Bayern München gelandet ist am Ende der Saison und ich es wirklich den Bayern auch mal gönne, dass sie jetzt auch mal wirklich so ein bisschen arg auf die Schnauze gefallen sind. Aber ergänzend möchte ich dazu dann noch sagen, zweiter Player of the Week, Thomas Müller, checkt seine Insta-Posts von heute aus. Er war golfen mit dem Doppelrotlern Tobi Wendel und Tobi Arndt und mit Felix Neureuther und das ist Comedy-Gold. Wirklich einfach stark. Einfach nur gut. Kann ich euch allen ins Herz legen. Schaut mal, wer ist Müller vorbei. Ansonsten, die nächsten Wochen stehen noch viel an. Wir haben jetzt noch Europa-League-Finale, wir haben DFB-Pokal-Finale, wir haben die Relegationsspiele, wir haben ein Champions-League-Finale und dann nähern wir uns mit großen Schritten der Heim-EM und ich glaube, ihr dürft gespannt sein, was da noch so passiert. So viel soll gesagt sein, wir lassen euch nicht im Stich. Sommerpause wird heute dieses Jahr ein bisschen nach hinten verschoben. Was genau wir so machen, da dürft ihr euch überraschen lassen. Für die Woche sage ich dann lieber Hannes, lieber Brian, vielen lieben Dank.
Danke, mach's gut, Jungs. Passt auf euch auf.
Jungs, von mir auch. Hab noch einen gesegneten Montagabend, nachdem wir so religiös gestartet sind. Und mich freut es extrem, dass ich jetzt offiziell sagen kann, dass ich Bayern-Fan bin in der dunklen Phase des Vereins. Weiß, dritter Platz Bundesliga, boah, sind dunkle Zeiten als Bayern-Fan. Aber ich mach da mit.
Hannes macht die dunklen Zeiten mit, Brian schließt uns in seinen guten Nachtgebeten mit ein und ansonsten bleibt an dieser Stelle nichts weiteres zu sagen als Tschüss, ciao.